Moin, ich bin Nico Lummer und das ist die nächste Ausgabe des NMA Fireside Chats. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Christopher Buschow dabei haben. Christopher ist Professor an der Uni in Weimar und widmet sich dem wunderbaren Thema Medienökonomie. Christopher, schön, dass du bei uns bist.
Moin Nico, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ach du, da kennen wir nichts. Erzähl doch mal ganz kurz, bevor ich lauter Sachen falsch wiedergebe, was du so machst in Weimar.
Ja, also ich bin seit rund 1,5 Jahren Juniorprofessor für Organisation und vernetzte Medien. Das klingt erstmal nach irgendwie allem. Konkret befasse ich mich aber mit dem digitalen Journalismus und vor allem mit Fragen der Finanzierung und Organisation des digitalen Journalismus. Also wir haben jetzt unlängst gerade eine Studie gemacht zur Zahlungsbereitschaft für digitale Inhalte, journalistische Inhalte, habe ich gemacht mit dem Kollegen Christian Welbrock von der Uni Köln. Die haben wir letztes Jahr vorgelegt, da machen wir gerade noch ein Buch zu. Dann bereiten wir gerade einen Forschungsantrag vor zu der Frage, was kommt eigentlich nach der Redaktion? Denn uns interessiert, wie journalistisches Arbeiten als distribuiertes Arbeiten, wenn man so will, eigentlich zukünftig organisiert werden wird. Wir erleben ja jetzt in der Corona-Krise gerade schon, was das bedeutet, wenn Redaktionen im Homeoffice sind, wenn Zeitungen von zu Hause gemacht werden. Und wir glauben, dass das ein Modell ist, das im Journalismus auch in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen wird und wollen das besser verstehen. Ja, und dann befasse ich mich auch noch mit journalistischen Gründungen. Das ist so ein Thema, das mich eigentlich schon länger begleitet, auch das Thema meiner Dissertation war und zu dem ich jetzt aktuell gerade ein Papier veröffentlicht habe, das sich mit der Frage befasst, warum eigentlich diese Gründungen scheitern. Und zwar schon in einer frühen Entwicklungsphase scheitern, bevor sie eigentlich überhaupt an den Markt gegangen sind.
Ja, das Papier habe ich gelesen. Darüber wollte ich auch mit dir sprechen, aber da du es gerade erwähnt hast, die Corona-Krise und Homeoffice in den Redaktionen, lass uns doch mal darüber ganz kurz reden. Ich bin ehrlich gesagt relativ irritiert gewesen, dass ich mit ganz vielen Medienhäusern gesprochen habe und die haben mir dann alle ganz stolz erzählt, wir haben es innerhalb von 2 Wochen geschafft, alles auf Homeoffice umzustellen. Wo ich dachte, naja, aber die Redakteurin an sich, der Redakteur an sich, die sitzen doch eh schon die ganze Zeit am Rechner und erstellen doch die Inhalte nicht mehr mit Papier und Bleistift oder mit Schreibmaschine, sondern arbeiten doch sowieso schon überwiegend digital und das nicht erst seit gestern. Kannst du mir erklären, warum es so ein großer Aufwand ist, Redaktionen auf Homeoffice oder Work from Home umzustellen?
Also mein Eindruck ist, dass du natürlich recht hast, dass Redaktionen heute natürlich schon zum hohen Grade digitalisiert arbeiten. Aber es gibt natürlich so ein Momentum im Journalismus, das nahelegt, dass das Erstellen einer Zeitung vollständig aus dem Homeoffice relativ unwahrscheinlich ist. Und ich sag mal, da geht's darum, dass man sagt, und das ist so ein altes Bonmot von Henry Nann, der mal gesagt hat, Journalismus, das ist eigentlich Quatschen auf dem Flur. Also ich glaube, dieses Informelle, dieses Zusammenkommen in der Redaktion, das Gegenlesen von Texten, das Redigieren, das Lektorieren, das Feedback einholen, aber auch, ich sag mal, das Recherchieren vor Ort, das mit Informantinnen und Informanten sprechen und so weiter. Ich glaube, diese Art und Weise des journalistischen Arbeitens, da hat man dran gezweifelt, dass sich das so einfach ins Homeoffice verlagern lässt. Und ich glaube, die Erkenntnis ist, das geht doch bis zu einem gewissen Grad.
Also ich kann ja nachvollziehen, dass man von der Recherche raus muss. Und ich verstehe ja auch, dass man Feedbackschleifen braucht und haben will. Aber Feedbackschleifen kann man wunderbar digital abbilden. Dass das immer noch ein Prozess ist, der eine Präsenz erfordert, finde ich ja ehrlich gesagt 2020 dann doch ziemlich erstaunlich.
Ja, in der Startup-Welt ist das, glaube ich, sehr etabliert, dass die Prozesse da voll digitalisiert sind. Soweit sind Redaktionen aber aus meiner Sicht noch nicht. Also natürlich ist es so, dass vieles mittlerweile auf digitaler Basis laufen kann, aber dass man dort sozusagen Infrastruktur hätte, die so gestaltet ist, dass man wirklich davon reden könnte, dass man voll digitalisiert wäre, das ist nicht der Fall. Und das liegt sicherlich auch daran, dass natürlich viele Redaktionen und Verlage auch immer noch so eine gewisse Legacy-Trägheit haben, auch was die IT-Infrastruktur anbelangt. Und da halt auch noch alte Systeme mit sich rumschleppen, die vieles vielleicht noch nicht können. Ja, die starten ja nicht auf einer grünen Wiese. nicht auf einer leeren Seite, sondern haben natürlich irgendwie, wenn man so will, Altlasten, mit denen man irgendwie arbeiten muss. Und da von heute auf morgen das umzustellen, glaube ich, das erweist sich gerade in diesen Prozessen, die bisher halt nicht digitalisiert werden mussten, weil sie gut in der Redaktion abbildbar waren, da erweist sich das, glaube ich, als schwierig.
Diese Altlasten, von denen du sprichst, von diesen Altlasten höre ich ehrlich gesagt auch schon seit 20 Jahren. Kriegt man die nicht mal weg oder liegt es einfach daran, dass die Digitalisierung dafür sorgt, dass man eigentlich in so einer permanenten Beta-Phase ist und immer wieder Updates braucht, um dem Optimalzustand näher zu kommen? Und sobald man sich dem halb angenähert hat, fängt man eigentlich wieder von vorne an, weil es wieder irgendwas Neues gibt. Oder ist das eine gewisse Beharrungskraft von großen Organisationen, die dann einfach auch nicht so viel Anreiz haben, immer wieder alles neu zu bauen?
Naja, ich glaube, es ist eine Mischung und es kommen noch weitere Faktoren hinzu. Das eine ist sicherlich Stichwort Fahrtabhängigkeiten. Das heißt, man hat mal große sperrige IT-Systeme beschafft, die sind jetzt da, diese Kosten sind irgendwie versunken, die sind investiert, die muss man jetzt irgendwie auch abschreiben. Der zweite Punkt ist sicherlich, dass teilweise auch einfach Personal fehlt. Also Verlage befinden sich natürlich in einem War for Talent. Ja, also das heißt, man kämpft um die besten ITler, um die besten Entwicklerinnen, Entwickler. Das sehen wir im Übrigen auch im Bereich Daten und künstliche Intelligenz. Das sind erhebliche Herausforderungen, solches Personal für Verlage, gerade für Lokal- und Regionalverlage, zu gewinnen. Ja? Also ich glaube, das ist ein Problem. Und dann spielt natürlich das rein, was sozusagen in Redaktionen typischerweise auch immer der Fall ist. Es gibt natürlich auch, es ist ja nicht damit getan, dass man nur neue Technologie reinkippt in die Redaktion. Man muss den Leuten ja auch beibringen, nahelegen, dass sie sie benutzen. Man muss ihnen zeigen, wie sie damit umgehen. Also nur Technologie in die Organisation zu kippen, ändert ja noch nichts an der Organisation. Man muss ja auch Change-Prozesse aufsetzen. Man muss den Leuten helfen, diese Tools auch in ihren Alltag aufzunehmen, zu adaptieren. Und da könnte man auch davon reden, dass es vielleicht gewisse Beharrungskräfte in Redaktionen gibt. Ich habe auch mal zum Thema Change Management in Tageszeitungsredaktionen geforscht. Und ja, das ist relativ offensichtlich, dass es dort sozusagen solche Adoptionsschwierigkeiten im Hinblick zum Beispiel auf neue Technologie gibt.
Aber man sieht doch jetzt gerade in der Krise dann ganz genau, welche Probleme eigentlich entstanden sind in den letzten 10, 20 Jahren und wer sich darum gekümmert hat und wer nicht. Ist das jetzt nicht der Moment, wo eigentlich auch der letzte Chefredakteur, der letzte Verlagschef aufwachen muss und feststellen muss, so wie wir das bislang betrieben haben, kann es nicht weitergehen. Wir müssen konsequent in Richtung Innovation gehen?
Das wäre meine Hoffnung, aber wenn ich mir anschaue, wie die Verlage in den letzten Jahrzehnten agiert haben, ist meine Befürchtung eher andersherum. Ich glaube, Innovation wird für die nächsten Monate, im schlechtesten Fall sogar Jahre, eher Probleme haben in Verlagen. Und ich befürchte, dass man die gegenwärtige Situation eher zum Anlass nehmen wird, die bestehenden Einsparungstendenzen, Stellenkürzungen, Kostensparprogramme fortzusetzen oder sogar noch zu intensivieren. Ich glaube auch und befürchte auch, dass beispielsweise im Bereich dieses, was wir schon gesprochen haben, dieses Arbeiten von zu Hause und so, dass da plötzlich von Verlagsseite auch Kostensparmöglichkeiten gesehen werden. Warum brauchen wir eigentlich noch so große Redaktionsräumlichkeiten? Kann nicht viel mehr von zu Hause aus gemacht werden? Also ich befürchte, dass es dort eine Fortsetzung dieses Trends hin zum Kostensparen gibt und dass Innovation in Verlagen jetzt erstmal unter Druck gerät. Und sowas höre ich teilweise auch schon aus Verlagen.
Aber wenn Innovation mehr unter Druck gerät, wie will dann ein Verlag, der sicherlich immer noch einen großen Anteil an Printumsätzen hat, in die Zukunft kommen, wo doch klar ist, dass Print sich nie wieder berappeln wird, so schön, wie es mal in den 80ern war oder in den 70ern, sondern Print wird immer weiter absterben und quasi gemeinsam mit den Abonnenten, die Printen auch abonnieren. Man muss doch auch nach vorne gucken, sich überlegen, wie komme ich an eine junge Zielgruppe ran? Wie komme ich an eine Zielgruppe ran, die es gelernt hat, nahezu alles auf dem Smartphone zu rezipieren. Wie will man denn diese Leute noch erreichen, wenn man nicht auf Innovation setzt.
Absolute Zustimmung. Und vor allem muss man auch schauen, dass man diese junge Zielgruppe auch an die Idee heranführt, dass Journalismus vielleicht etwas ist, was auch bezahlenswert ist. Also wo man vielleicht auch für bezahlen möchte. Weil ich meine, was wir natürlich jetzt in der aktuellen Situation auch bemerken, ist, dass Anzeigenfinanzierung, das wussten wir auch vorher schon, aber es wird jetzt noch viel deutlicher, dass Anzeigenfinanzierung im Journalismus kein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell ist. Also zumindest in vielen Bereichen des Journalismus, das nicht mehr zu sein scheint. Und das bedeutet natürlich, dass man auch da überlegen muss, wie bekommt man Menschen in Abonnements. Da haben viele Verlage in den letzten Jahren Gott sei Dank schon Initiativen gestartet, haben mehr und mehr Abonnementmodelle im Digitalen auch ausgerollt. Aber es ist natürlich weiterhin eine Herausforderung, gerade jüngere Menschen dafür zu begeistern und auch daran zu führen. Und da gebe ich dir völlig recht. Eine Innovationsdimension, die bearbeitet werden müsste, ist ganz klar, junge Zielgruppen mit neuen Produkten zu adressieren. Aber, und das sage ich auch ganz klar, mir fehlt da tatsächlich die Innovationskraft bei den Verlagen. Und ich würde mir wünschen, dass sie mehr in diese Richtung unternehmen würden. Das habe ich mir schon vor der Krise gewünscht. Ich befürchte, dass es jetzt während und nach der Krise eher noch weniger Initiativen in diese Richtung geben wird. Obwohl, du völlig recht hast, es müsste genau andersrum sein.
Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man guckt von Deutschland aus in die USA und dann stellt man fest, wow, die New York Times, die machen alles viel besser und anders und Washington Post genauso. Und dann sagt man aber, gut, aber die sind ja auch, die adressieren globalen Markt, die sind ja nicht mit uns vergleichbar. Und dann legt man sich wieder hin und macht so weiter wie bisher. Wenn du auf die USA blickst, was siehst du dann dort gerade für Tendenzen und was können wir da für Ableitungen daraus ziehen für Deutschland? Also ich meine, wir sehen ja in den USA ein ganz brutales Tageszeitungssterben gerade.
Absolut. Und wir haben das auch schon in der Wirtschaftskrise 2007, 2008, 2009 gesehen. Also in den USA haben wir eine, wenn man so will, katastrophale Situation mit Blick auf regionalen und lokalen Journalismus. Wir haben natürlich die Flaggschiffe, die hast du genannt, sowas wie die New York Times und die Washington Post. Aber die sind natürlich überhaupt nicht repräsentativ für den US-amerikanischen Journalismus. Und ich glaube auch, Verlage können da vielleicht zu solchen Learning Journeys oder wie man das nennt, ne, solche Manager-Safaris, man kann da rüberreisen, sich das angucken. Wie ergiebig das am Ende ist, da bin ich ebenso skeptisch wie du. Ich befürchte, wir sehen in den USA das, was uns auch blühen könnte in Deutschland, wenn es uns nicht gelingt, den Regionaljournalismus auf einen zukunftsträchtigen Pfad zu heben. Denn wir sehen die Entstehung von sogenannten News Deserts, also Regionen, in denen überhaupt keine Tageszeitungen oder regionaljournalistischen Angebote mehr existieren. Kein Zeitungskreise wäre wahrscheinlich so ein Begriff, den wir dafür in Deutschland nutzen würden. Wir wissen, was die Folgen dieser News Deserts sind. Also wir haben da Studien zu, die sagen, dass die Wahlbeteiligung in diesen Regionen sinkt, dass die Menschen schlechter informiert sind, dass die Korruption hier steigt. Und das alles sind natürlich katastrophale Folgen. Und wenn wir, also ich meine, wir haben in Deutschland immer noch eine sehr starke Regional- und Lokalzeitungsbranche, das ist so, und wir haben sind immer noch ein Zeitungsleserinnenland in Deutschland. Aber die Tendenz läuft natürlich auch bei uns in die Richtung, dass Lokal- und Regionalzeitungen unter erheblichen Druck kommen und lokale und regionale Medien vielleicht bald nicht mehr in der Vielfalt und Qualität bereitstehen, die wir uns eigentlich wünschen würden. Und darüber müssen wir reden. Und ich sehe das positiv, dass wir in den letzten Monaten auch mehr Diskussionen in die Richtung haben, auch aus der Medienpolitik heraus tatsächlich, dass zum Beispiel in einem Land wie Brandenburg darüber nachgedacht wird, wie man vielleicht Regionalmedien stützen und fördern kann, dass man auch Budgets dafür bereitstellt, ist, glaube ich, ein wichtiger Weg. Denn ich glaube, wir müssen eins sehen, Regional- und Lokaljournalismus ist eine Form der Daseinsfürsorge und es hat eine ganz wichtige Rolle in unserer Gesellschaft, die sozusagen auch erhalten bleiben muss. Da bin ich fest von überzeugt.
Also was ich daran spannend finde an der ganzen Thematik ist, wir haben ja einerseits diese Tendenz, dass Tageszeitungen an Bedeutung verlieren in vielen Bereichen. Jetzt haben wir gleichzeitig aber durch die Corona-Krise haben wir auf einmal Zuwachsraten beim Traffic bei Tageszeitungen. Wir haben auch Wir haben auf einmal auch wieder eine hohe Akzeptanz für die öffentlich-rechtlichen Sender, die ja davor sehr unter Beschuss waren. Auf einmal greift man dann doch wieder zu etablierten Medienmarken zurück. Meinst du, das verpufft nach Corona wieder? Oder glaubst du, dass sich hier wieder eine Art neue Vertrauensbasis bildet gerade?
Also was du beschreibst, das können wir in den Daten genauso sehen. Also wir haben natürlich diese Traffic Peaks. Wir haben auch tatsächlich eine steigende Zahl von Abonnementabschlüssen im Digitalen. Also die Publisher vermelden, dass einfach mehr Menschen auch in digitale Abos reingehen. Die Frage ist nur natürlich, bleiben diese Menschen? Ja, also bleiben diese Menschen Abonnenten? Gelingt es, sie zu halten oder gibt es da einen erheblichen Churn, nachdem diese Krise wieder um ist? Ich glaube, das können wir jetzt so nicht beurteilen. Das müssen wir abwarten. Ich bin relativ skeptisch, ob die Menschen, die man gewonnen hat im Zuge dieser Sondersituation, ob die tatsächlich so in das Produkt reingeholt werden konnten, dass sie das quasi in ihren Alltag schon integriert hatten, dass sie es mehr oder weniger ja habitualisiert nutzen, routinisiert nutzen. Also das ist ja wichtig für Publisher. Es muss ja gelingen, die Menschen immer wieder in das Produkt zurückzuholen, eine hohe Retention zu haben, die Leute sozusagen auch vielleicht zu regelmäßigen Zeiten in das Produkt zu holen, damit sie eben Abonnentinnen und Abonnenten bleiben. Und ob das sozusagen gelingt unter diesen Bedingungen dieser Sondersituation, da bin ich relativ skeptisch. Also das müssen wir, glaube ich, erstmal abwarten. Was diese Vertrauensperspektive anbelangt, ja, ich glaube, das ist auch positiv. Wir sehen ja auch, dass zum Beispiel der Wissenschaftsjournalismus auch eine ganz wichtige Rolle jetzt in dieser Krisensituation gespielt hat und weiterhin spielt. Und ich glaube, das zeigt uns auch einfach nochmal den Wert des Journalismus in der Gesellschaft. Es ist gut, dass der Journalismus hier jetzt eine Möglichkeit hatte, diesen Wert auch nochmal unter Beweis zu stellen. Ich glaube, dass ihn das auch, und das sind, glaube ich, die meisten Expertinnen und Experten sind doch auch schon einig, bis also zumindest solide sozusagen geleistet hat. Ja.
Hast du eine Idee, wie man dann den lokalen Journalismus wieder auf eine stärkere Basis stellen kann, wenn wir sehen, dass ganz viele kleine Tageszeitungen von größeren Regionalzeitungsverlagen jetzt aufgekauft werden, dann oftmals bestehende Redaktionen extrem verschlankt werden, um das mal freundlich auszudrücken, wo dann nachher noch ein Redakteur für eine Seite Lokales zuständig ist und dann natürlich nur eine ganz knappe Selektion überhaupt der Themen liefern kann. Wie will man denn so im Lokalen wieder reüssieren? Da müsste man noch viel mehr im Lokalen investieren. Da müsste man noch viel mehr diese Lokalredaktion wieder größer und vielfältiger machen. Aber das Gegenteil ist doch aktueller Fall. Wie kann man denn diese Umkehr wieder hinbekommen?
Das ist eine interessante Beobachtung. Und es ist so, dass die Akteure am Zeitungsmarkt, die diesen Markt maßgeblich konsolidieren und so eine Art von Last-Man-Standing-Strategie verfolgen, ich sag mal so Funke, Matzak, also die wirklich beginnen sozusagen Zeitungstitel dazu zu kaufen, das, was du beschrieben hast, die haben eigentlich auch immer so argumentiert, dass die journalistische Qualität vor Ort dann gestärkt werden müsste, dass sozusagen es genau das geben sollte, was du beschrieben hast, nämlich diese Investitionen ins Regionale und so weiter. Dass das wirklich gelungen ist, da bin ich skeptisch. Ich glaube, dass die Erneuerung im Regionaljournalismus wahrscheinlich eine ist, die aus kleineren Einheiten kommen muss, die sich vielleicht sogar neu zusammenfinden. Ja, also wir haben vor einigen Jahren viel über hyperlokale Blogs oder regionale Blogs gesprochen. Ich glaube, dass hier weiterhin Potenziale liegen für kleinere Medieneinheiten, die vielleicht auch neu starten und vielleicht genau in diese Nischen und Lücken, die etablierten Verlage jetzt liegen lassen, hineinstoßen. Und dort etwas entwickeln mit einer ganz anderen Kostenstruktur als so ein klassisches Verlagshaus mit viel weniger Beharrungskräften und viel weniger Trägheiten, die da in diesen großen Unternehmen natürlich vorherrschen. Und dass diese kleineren Einheiten dann in der Lage sind, eben tatsächlich auch, sag ich mal, Lokaljournalismus anzubieten, der auch noch stärker vielleicht die Bedürfnisse der regionalen Zielgruppen adressiert. Denn auch das ist aus meiner Sicht in manchen Bereichen problematisch, wie du das beschrieben hast. Eine Journalistin, ein Journalist, der vor Ort noch arbeitet, kann natürlich unmöglich so eine enge Vernetzung aufbauen mit den lokalen Communities. Aber ich glaube, genau darüber muss es, darüber muss man nachdenken. Wie kann man es denn schaffen, Wert zu generieren, sozusagen mit Journalismus, verstanden eher als eine Dienstleistung, als ein Service, der sozusagen diese lokalen Communities unterstützt. Und das heißt natürlich auch, dass kritisch investigative Reportagen stattfinden sollen und müssen. Das ist klar. Aber das ist nur ein Teil sozusagen dieses Service, den der Journalismus für diese lokalen Communities entwickeln könnte. Und ich glaube, so eine Art von Nutzerzentrierung wäre hier aus meiner Sicht schon wichtig. Das ist im Übrigen auch ein Argument, das Jeff Jarvis, der ja einer der Journalismus-Vordenker in den USA ist, schon seit einigen Jahren sehr stark vertritt. Und ich glaube, dass er hier richtig liegt, dass man darüber nachdenken muss, wie man regionale, lokale, möglicherweise journalistisch unterversorgte Communities besser adressieren kann. Und da sehe ich ehrlicherweise eher neue Akteure als die etablierten.
Aber dann kommen wir dann gleich wieder zu der Grundproblematik. Wie kriegen wir das denn finanziert? Also es gibt in England haufenweise Community-News-Projekte, die dann wirklich von 1000 Leuten vor Ort unterstützt werden mit 10, 20 Pfund oder so, und die dann auch Teil eines Leserbeirats werden können und so weiter, also wirklich sehr eng. Aber trotzdem kommt er insgesamt übers Jahr verteilt so wenig Geld bei rum, dass sie quasi von der Hand in den Mund leben und neben ihrer Arbeit als Journalistin oder Journalist noch andere Tätigkeiten ausführen müssen, um über die Runden zu kommen. Und das kann ja auch nicht sein, dass man von Journalismus nicht leben kann, sondern wenn schon, denn schon, dann soll das ja auch ein guter Job sein, der ordentlich bezahlt wird. Wie kommen wir denn dahin?
Ja, ich meine, da beschreibst du natürlich ein Problem, dass wir überall dort, wo journalistische Organisationen gegründet werden, irgendwie beobachten, dass die Akteure erhebliche Probleme haben, sich alleine aus diesen Projekten zu finanzieren. Und ich meine, da gibt's natürlich, also es gibt natürlich verschiedene Wege, über die wir jetzt reden können. Ich glaube, einer könnte sein, tatsächlich Ressourcen stärker zu poolen. Also nicht jede Gründung muss vielleicht selber Technologie entwickeln, muss nicht selber für Marketing sorgen, muss nicht selber so ein Backoffice vorhalten, sondern wir brauchen vielleicht an der Stelle stärkere Kooperationen. Man braucht vielleicht auch so etwas, was man eine Gründungsinfrastruktur für den Journalismus nennen könnte, wo eben diese bekannten, unterstützenden Wertaktivitäten irgendwie vorgehalten werden. Ja, also manche Akteure sprechen auch von so einer Form von Media Commons, aus der sich Gründerinnen und Gründer eben, ja, wenn man so will, bedienen können, um ihr Geschäft aufzusetzen, aber sich wirklich auf das zu fokussieren, wo auch ihr Fokus liegen sollte, nämlich auf dem journalistischen Produkt, auf den Nutzerinnen und Nutzern und weniger auf den administrativen und verwaltenden Aufgaben, die dahinter stehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Löst natürlich noch nicht die Finanzierungsproblematik, ja, aber die These müsste natürlich sein: Desto stärker ein Produkt Menschen abholt, desto stärker es in der Lebenswelt der Menschen realisiert, desto stärker müsste auch Zahlungsbereitschaft dafür bestehen und desto eher müssten die Menschen abgeholt werden können mit so einem Produkt. Und es müsste möglich sein, Membership-Modelle aufzusetzen, Leute zu Abonnenten oder Abonnentinnen zu machen. Das ist sicherlich so ein Bereich, wo man das, wenn man sozusagen privatwirtschaftlich versuchen will, muss man, glaube ich, über solche Dimensionen reden. Es kann aber auch sein, und es gibt durchaus Akteure, die diese Perspektive vertreten, dass der Journalismus im Lokalen oder Regionalen privatwirtschaftlich gar nicht mehr zu bewerkstelligen ist. Ich bin da skeptisch. Ich glaube, wir haben noch nicht alles ausprobiert und es sollte noch Experimente geben. Wir sind, glaube ich, noch nicht da, dass wir das schon sagen können. Aber natürlich sprechen wir dann auch über Fragen, wie sozusagen es kann eine Unterstützung aussehen mit Geldern, die beispielsweise aus Stiftungen kommen oder eben auch vom Staat, die natürlich dann staatsfern organisiert durch pluralistisch besetzte Gremien vergeben werden müssen, das ist klar. Also was es nicht geben darf, ist eine Staatsinhaltefinanzierung, das geht gar nicht. Aber sozusagen vermittelt eben über Instanzen wie zum Beispiel die Landesmedienanstalten darüber nachzudenken, dass man im Regionalen eben auch Unterstützungs- Angebote machen muss. Und in den Diskussionen sind wir jetzt mehr und mehr, weil es eben Stimmen gibt, die sagen, im Regionalen und Lokalen wird es anders nicht gehen. Ja, ich verweise zum Beispiel auf Sebastian Turner, einer der Herausgeber des Tagesspiegel. Der hat ja selber auch gesagt, dass er sich solche Gutscheine für Lokaljournalismus wünschen würde, die Menschen dann einsetzen können. Das ist ja so ein Modell, das auch gerade eine gewisse Diskussion ausgelöst hat. Es gibt noch weitere Modelle.
Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wenn man auf die Technikseite guckt, dass doch da eigentlich alles schon vorhanden ist und über Schnittstellen beliebig erweiterbar ist. Also sowohl was ein CMS angeht, als auch eine Abrechnungsplattform oder eine Abo-Verwaltung oder Newslettering oder so, das ist doch schon alles spannend. Also die technologische Grundlage müsste doch eigentlich da sein, um ein Angebot aus dem Boden zu stampfen, ohne dass man großartig viel Technikkompetenz hat oder viel Geld in Technologie investiert. Das heißt, es müsste doch dann auch denkbar sein, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die natürlich anders gestrickt sind als bei etablierten Medienhäusern, sondern viel, viel schlanker aufgebaut sind, um dann über eine Mixtur aus Membership-Modellen und Werbung so ein lokales Angebot zu refinanzieren.
Also ich glaube, was du ansprichst, ist richtig. Also es gibt natürlich all diese Technologien. Die Frage ist halt, gibt es diese Technologien verfügbar für journalistische Gründerinnen und Gründer? Und haben die auf der Agenda? Also Erkenntnisse aus meiner Forschung zeigen ganz klar, dass Leute, die im Journalismus, also auf der Inhalteseite gründen, auf der Content-Seite gründen, dass das häufig vormalige Journalistinnen und Journalisten sind, die zunächst erstmal den Fokus darauf legen, schöne Inhalte zu haben und ein gutes inhaltliches Produkt zu entwickeln, was verständlich ist, weil da kommen sie her, das ist ihr Brot- und Buttergeschäft. Aber die Technologieseite vielleicht erstmal unterberücksichtigt lassen. Und ich glaube, wenn wir wollen, dass sich dort mehr bewegt und dass das professioneller wird, dann muss man schon darüber nachdenken, kann es Akteure geben, die so eine, ich würde das jetzt mal als so eine Art von Betriebssystem für Journalismusgründungen nennen wollen, das, was du angesprochen hast, ob es Akteure geben könnte, die so ein Betriebssystem mehr oder weniger zentral bereitstellen und die vielleicht, ob das jetzt eine Stiftung ist, die so etwas finanziert, ob das Landesmedienanstalten sind, die so etwas finanzieren, ob das vielleicht auch ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist, das versucht, so etwas bereitzustellen. Oder wie das organisiert ist, ist erstmal zweitrangig aus meiner Sicht. Aber wenn man so ein Betriebssystem zum Gründen hätte, ich glaube, dann könnte man vieles, was sozusagen problematisch ist für Gründerinnen und Gründer im Journalismus, das könnte man ihnen abnehmen. Und man könnte ihnen ermöglichen, sich stärker auf das zu fokussieren, worum es wirklich geht, nämlich gute journalistische Produkte zu entwickeln. Aber da sind wir eben noch nicht. Und ich glaube aber, dass wir diese Diskussion in nächster Zeit verstärkt führen werden und dass wir das auch schon an manchen Stellen sehen. Ein Beispiel aus dem Wissenschaftsjournalismus ist ein Angebot wie Riff Reporter. Das ist ganz spannend. Die haben auch diverse Preise gewonnen. Was sie versuchen, ist tatsächlich so eine Art von Gründerplattform für Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten zu sein, auf denen diese Journalisten, die darauf kommen, sich wirklich fokussieren können auf ihre jeweilige thematische Nische. Also es gibt dann irgendwie die Flugbegleiter, die machen so Vogeljournalismus, die Weltraumbeobachter, die machen dann solche Themen. Und diese Leute können sich wirklich auf die Inhalte und die Frage, wie sie Nutzerinnen und Nutzer gewinnen, konzentrieren und kriegen im Backend sowohl die Technologie, das CMS, aber auch Marketingunterstützung und kriegen Unterstützung auch in der Frage Payments, wie kann man die Inhalte verkaufen und so weiter. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, dass schon in diese Richtung gedacht wird, auch in Deutschland. Aber ich glaube, dass dieses Denken noch intensiviert werden muss. Da bin ich überzeugt von.
Aber das hat ja sicherlich dann auch damit zu tun, wie Journalistinnen und Journalisten ausgebildet werden oder auch wie Verlagskaufleute ausgebildet werden. Da muss man noch viel mehr darauf drängen, dass man diese Entrepreneurship-Komponente verstärkt, damit auch selber darüber nachgedacht wird, wie kann ich eigentlich ein eigenes Angebot entwickeln, anstatt nur quasi zu gucken, bei welchem Medienhaus kann ich unterschlüpfen. Wie siehst du das bei dir an deinem Fachbereich? Ist das ausgeprägt, dass Studierende sagen, ich will selber was gründen? Oder sagen die, oh, jetzt habe ich mich lang genug mit Medien auseinandergesetzt und jetzt will ich irgendwo eine Schreibstube haben in einem größeren Unternehmen?
Also diese Attitüde gibt es natürlich immer noch, dass man sagt, ich will irgendwie mal die Seite 3 in der Süddeutschen machen. Das ist noch nicht komplett weg. Aber ich glaube, es gibt schon so eine Art von, ich will nicht sagen Generationswandel, aber es kommt natürlich jetzt eine Kohorte von Journalistinnen und Journalisten an den Arbeitsmarkt, die vielleicht diese alten goldenen Zeiten gar nicht mehr erlebt haben und die gar nicht darum wissen, wie das mal war im glorreichen Printjournalismus, als das Zeitungsgeschäft ein Schöpfen aus Goldgruben war, ja, wie man immer gesagt hat, oder das Drucken einer Zeitung, eine Lizenz zum Gelddrucken, ja, dass das gar nicht mehr bekannt ist. Und das eröffnet natürlich vielleicht auch Chancen, ja, dass der Gründerinnengeist unter deutschen Journalistinnen und Journalisten besonders ausgeprägt wäre, das ist eher nicht der Fall. Und da sozusagen geht es auch darum, denke ich, zu sensibilisieren. Da sind Universitäten gefragt auf der einen Seite, da sind aber auch Journalistenschulen gefragt, tatsächlich mehr auf diese Möglichkeiten hinzuweisen. Also es ist mittlerweile Usus, dass man sagt, du wirst mal freie Journalistin oder freier Journalist, wir müssen dich darauf irgendwie vorbereiten. Die wenigsten werden direkt in eine Festanstellung in eine Redaktion gehen. Das heißt, man lernt heute an Journalistenschulen und auch in Journalismusstudiengängen in der Regel, was es heißt, freie Journalistin, freier Journalist zu sein. Aber über die Möglichkeiten, selber ein Medienangebot zu schaffen, vielleicht ein eigenes Medium aufzubauen, ein eigenes Angebot zu schaffen, darüber vermitteln diese Ausbildungsinstitutionen aus meiner Sicht noch zu wenig. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass diese Studiengänge und Ausbildungsangebote ohnehin schon sehr viel vermitteln müssen. Also wir haben sowieso die Herausforderung, dass mit jeder neuen Technologie dann plötzlich nochmal wieder ein neuer Kurs aufgenommen werden muss. Wir brauchen jetzt dann noch Podcasting für Journalisten im Curriculum. Wir brauchen noch dies und das. Und das heißt, diese Curricula sind ohnehin schon sehr dicht. Das heißt, wir müssen schon überlegen, wie kriegen wir das noch integriert. Aber ich halte das schon für essentiell, dass zumindest diejenigen, die sich das prinzipiell vorstellen können, die Möglichkeit bekommen, in diese Richtung zu vertiefen. Denn ich glaube, die Chance sollten wir nicht verpassen, dass dort vielleicht Menschen sind, die unternehmenslustig sind, im Sinne von unternehmerisch motiviert, ambitioniert, die eine unternehmerische Intention haben. Wenn die nicht abgeholt werden, wenn die nicht sozusagen auch befähigt werden, eine Gründung auf den Weg zu bringen, wenn sie nicht über die Stolpersteine wissen und die Herausforderungen, die sich ihnen stellen und die Möglichkeiten, die sie andersrum aber auch haben, um so eine Gründung auf den Weg zu bringen, wenn all das nicht kommuniziert, nicht gelehrt und dafür nicht sensibilisiert wird, dann verschenken wir ganz große Potenziale. Und ich glaube, da, so ehrlich müssen wir schon sein.
Hm. Du hast jetzt vor ein paar Wochen ein Paper veröffentlicht, natürlich mit diesem urdeutschen Ansatz erstmal zu gucken, warum Sachen nicht klappen. Why do digital native news media fail? An investigation of failure in the early startup phase. Kannst du mal ganz kurz in 3 Sätzen zusammenfassen, was dir aufgefallen ist während dieser Studie und vor allen Dingen auch den Umkehrschluss ziehen, was brauchen wir jetzt eigentlich, damit digital native news media Angebote eben nicht scheitern, sondern prosperieren.
Also jetzt will ich erstmal von mir weisen, dass das ein urtypischer Ansatz in Deutschland ist. Ich glaube, wir Deutschen haben doch einiges dazugelernt, auch im Bereich der Fehlerkultur und das ewige Verweisen darauf, aus meiner Sicht auch das richtige Verweisen darauf, dass Fehlern auch immer Lernchancen innewohnen. Ich glaube, das hat schon in gewisser Hinsicht auch gefruchtet. Also wir sind da jetzt, glaube ich, offener mittlerweile. Da sehe ich schon eine Art von Kulturwandel. Das ist auch gut. Ob das im Journalismus schon so vollständig ausgeprägt ist, da bin ich immer noch skeptisch, aber sei es drum. Also, was sind die zentralen Befunde dieser Studie? Und wie kann man diese Failure Factors auch umdrehen? Das ist natürlich auch eine der Intentionen gewesen bei dieser Forschung, zu gucken, okay, was sind denn so, wenn man es dann umdreht, was sind denn so Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit es überhaupt auf den Weg gebracht werden kann? Was man vielleicht nochmal vorab sagen muss, ist, dass in dem Papier der Fokus auf eine frühe Gründungsphase liegt. Also es geht wirklich um die Phase, wo diese Neugründungen entweder noch gar nicht am Markt sind oder gerade am Markt gestartet sind. Das heißt, es geht nicht darum, dass die scheitern wegen des Wettbewerbs oder wegen einer schlechten Product-Market-Fit oder weil sie einfach schlechte Produkte machen oder so, sondern es geht tatsächlich um die Phase noch davor. Und ich glaube, wenn man es ganz sozusagen ganz fokussiert zusammenfassen will, so ein bisschen die Kernessenz, dann ist der erste Punkt, der sehr, sehr auffällig ist, in der Kohorte an Gründerinnen und Gründern, die ich untersucht habe in Deutschland, dass dort eine völlig falsche Herangehensweise bestand und eine Fehlannahmen darüber vorherrschten, was es eigentlich bedeutet, so eine Gründung auf den Weg zu bringen. Also viele Gründerinnen und Gründer dachten anfangs, sie könnten sich dann wieder voll dem journalistischen Handwerk widmen. Das ist 0,0 der Fall. Man hat alles Mögliche zu tun, aber kann sicherlich nicht mehr journalistisch arbeiten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man sehen muss, wenn man denkt, man könnte dadurch sozusagen eine freie, das wäre so ähnlich wie eine freie journalistische Tätigkeit, ist es nicht. Es bedeutet was völlig anderes, ein eigenes Unternehmen auf den Weg zu bringen. Das bedeutet aber auch, dass man gute Netzwerke braucht und dass man auch Teams aufbauen muss mit Co-Gründerinnen und Co-Gründern, die im besten Falle auch komplementäre Skills mit ins Team bringen. Also beispielsweise Menschen, die sich in betriebswirtschaftlichen Fragen gut auskennen, die sich in technischen Fragen gut auskennen, auch in Marketingfragen. Also das ist so ein Komplex, den ich sagen würde, auf den man unbedingt achten muss bei so einer Gründung. Und der zweite Komplex adressiert so ein bisschen diese sehr gesunkenen Markteintrittsbarrieren. Also theoretisch kannst du dich jetzt ja hinsetzen, deinen Laptop aufklappen und kannst dann jetzt ein journalistisches Angebot starten. Aber diese sehr stark gesunkenen Markteintrittsbarrieren, die schaffen in gewisser Hinsicht auch falsche Anreize. Also das führt dazu, dass man einfach unterschätzt, dass qualitätsvolle journalistische Inhalterstellung immer noch echt ein teures Geschäft ist, das viel Personal braucht, das viel Zeit braucht und das deshalb einfach viel kostet. Und deshalb unterschätzen Gründerinnen und Gründer im Journalismus häufig, was es eigentlich kostet, so ein Content-Startup aufzubauen. Ja, das ist sozusagen sicherlich auch ein sehr wichtiger Befund aus der Studie. Und dann will ich noch betonen, und das ist sicherlich sehr besonders für diese journalistischen Gründungen, dass man natürlich immer wieder in so ethische Konflikte gerät. Weil auf der einen Seite will man Produkte so entwickeln, dass sie möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer adressieren, dass sie auch auf deren Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen zugeschnitten sind. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch journalistischen Prinzipien, denen man sich zu Recht auch verpflichtet fühlt. Und die man auch in seiner Arbeit weiterhin realisieren will. Und das führt immer wieder zu solchen Spannungsfeldern, in denen man sich bewegt. Gerade weil hier in solchen Neugründungen die Kompetenzen eben nicht streng getrennt sein können. In der Regel müssen Gründerinnen und Gründer überall mitarbeiten, in jedem Geschäftsbereich. Also die morgens ist man Chefredakteur, nachmittags Verkauf von Anzeigen. Solche Sachen gab es in manchen der Gründungen, die ich untersucht habe. Ja. Aber das schafft eben das Problem, dass man mehrere Hüte aufhat. Und dass es sehr schwierig ist, diese Spannungsfelder so auszutarieren. Ja? Und das ist schon was anderes, als wenn man ein Unternehmen gründet, das irgendwo, keine Ahnung, Schrauben produziert oder so. Der Journalismus ist halt kein Produkt wie Schrauben. Ja? Und das heißt, man muss sich dieser prinzipiellen Spannung zwischen auf der einen Seite ökonomischer Rationalität und auf der anderen Seite der publizistischen Rationalität, der muss man sich sehr gewiss sein. Und das wären so Punkte, auf die ich hinweisen wollte, wenn jemand beabsichtigt zu gründen. Das ist etwas, was ich, glaube ich, sehr wichtig finde, dass man sich im Vorhinein darüber Gedanken macht, wenn man überlegt, eine journalistische Gründung auf den Weg zu bringen.
Wie siehst du die Finanzierungslandschaft für journalistische Gründungen in Deutschland?
Auch dazu haben wir unlängst eine Studie gemacht, die bald publiziert wird. Diese Finanzierungslandschaft ist sehr schwierig, weil gerade im Bereich der Inhalteproduktion die Neugründungen häufig gemessen werden, gerade wenn es Risikokapitalgeber sind, die angefragt werden, diese Neugründungen gemessen werden an Kriterien, die eigentlich für skalierbare Tech-Unternehmen gelten sollen. Und was das dann mit dem Journalismus macht, das können wir uns bei den amerikanischen Gründungen wie BuzzFeed beispielsweise angucken. Hochproblematisch, dass dort Risikokapitalgeber in so einem Inhalteprodukt sind und dann eben zum gewissen Zeitpunkt jetzt einfordern, dass die Renditen mal kommen müssten, dass man auch mal über einen Exit reden muss und so weiter. Also es ist sehr schwierig, sozusagen diesen Bereich der Risikokapitalfinanzierung, der üblicherweise ja für Startups ein sehr wichtiger Bereich ist, den für journalistische Inhalteunternehmen aufzumachen, ist sehr, sehr schwierig. Und es gelingt auch nur sehr, sehr wenigen Gründungen. Und es ist vielleicht auch gut so, dass es nur sehr wenigen Gründungen gelingt, weil, wie gesagt, diese Investoren in diesen Content-Gründungen sehr schwierig sind. Zum anderen gibt es natürlich Möglichkeiten, sich zu finanzieren, vielleicht über Stiftungen. Das ist noch sehr unausgeprägt. Wir haben in der frühen Phase ein paar Dinge, also zum Beispiel sowas wie dieses Media Lab Bayern oder das Journalismus Lab. Natürlich ist auch der Next Media Accelerator kann ein Akteur sein, aber ihr seid ja natürlich eher Medientechnologie fokussiert. Das muss man ja schon auch klar sagen. Also korrigiert mich, wenn du das anders siehst.
Das stimmt nicht. Wir sehen einfach nicht genug spannende Startups mit journalistischem Fokus. Wenn wir davon mehr sehen würden, bei denen wir auch das Potenzial sehen, dass sie wachsen können, dann würden wir da auch mehr rein investieren. Aber da ist der Markt eben auch sehr dünn, nach unserer Einschätzung.
Ja, also würde ich sagen, natürlich, die Wachstumsambitionen oder auch die Wachstumsziele, die man als Risikokapitalgeber hat, das ist ja Natur des Geschäfts, die sind natürlich bei diesen Gründungen im Inhaltebereich einfach nicht so ausgeprägt wie im Technologiebereich. Ich glaube, das ist klar, ja. Ich glaube, was man schon sehen muss, ist, dass, und das ist eigentlich, dem wohnt eine gewisse Ironie inne, dass eigentlich zu den größten Kapitalgebern für journalistische Innovationen in Deutschland mittlerweile die zwei großen Digitalkonzerne Google und Facebook zählen. Also Google mit der Digital News Initiative, die es in der Form jetzt ja nicht mehr gibt, aber die über einige Jahre eben viele Investitionen gemacht hat. Und auf der anderen Seite ein Facebook, das eben jetzt auch in diesem journalistischen Ökosystem als Finanzier mitspielen will. Und das ist natürlich nicht unproblematisch. Ich glaube, wir müssen in Deutschland schon auch darüber reden, wenn wir diese Finanzierungslücke haben, und die haben wir eindeutig, wie können wir die schließen, wenn wir wollen, dass journalistische Gründungen sozusagen wachsen können. Und ein Modell, auf das wir schauen könnten, wäre beispielsweise die Wiener Medieninitiative. Dort bin ich als einer der Juroren auch in der Jury dabei. Hier hat die Stadt Wien für Wiener Medieninnovationsprojekte über die nächsten 3 Jahre 7,5 Millionen Euro bereitgestellt, die über die Wirtschaftsagentur ausgeschüttet werden und die ganz konkret auch die Förderung journalistischer Innovationen adressieren, und zwar auch ganz konkret Inhalteinnovationen. Also es geht nicht um Technologieentwicklung, sondern es geht wirklich darum, inhaltliche journalistische Innovationen voranzutreiben, unterversorgte Zielgruppen zu adressieren, neue Produkte auf den Weg zu bringen, neue Geschäftsmodelle auszutesten. Und antragsberechtigt sind sowohl bestehende Medienhäuser, aber eben auch Neugründungen. Und ich glaube, wenn wir in Deutschland mehr über solche Modelle reden würden, dann würden wir vielleicht auch zu Ergebnissen kommen, dass wir diese Finanzierungslücke über so ein Modell schließen könnten. Also es wäre auf jeden Fall mal eine Diskussion wert, auch wenn ich natürlich weiß, dass wir in Deutschland, anders als in Österreich, keine Tradition in diesem Bereich der staatlichen Unterstützung von Medien haben und deshalb natürlich uns da auch noch eine größere Diskussion ins Hause steht. Aber ich glaube, auf kurz oder lang kommen wir um die Diskussion sowieso nicht drum herum.
Eine Frage noch, die ich habe, wenn wir uns das ganze Konstrukt mal angucken mit journalistischen Startups in Deutschland. Ich habe immer das Gefühl, man scheut sich sehr davor, groß zu denken. Also man macht vielleicht ein Lokaljournalismusprojekt, aber man kommt nicht unbedingt auf die Idee, sowas national oder global ausrollen zu wollen. Während bei amerikanischen Startups natürlich eine viel größere Denke vorhanden ist, dementsprechend natürlich auch das Ganze für Risikokapitalgeber viel spannender ist, weil ganz andere Zahlen im Raum stehen, Nutzerzahlen, Monetarisierungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Wie siehst du das? Können wir in Deutschland keinen großen Wurf mehr denken, sondern sind wir nur aufs ganz Kleine spezialisiert noch?
Also ich glaube, für Gründerinnen und Gründer ist es natürlich irgendwie naheliegend, dass man erstmal in so Nischen beginnt und vielleicht auch spezifischere Zielgruppen adressiert. Aber ich gebe dir natürlich recht, es ist schon auffällig, dass wir anders als beispielsweise in Holland, dort gibt's ja The Correspondent, oder in Frankreich, wo so ein Mediapaar einfach eine ganz, ganz zentrale Rolle mittlerweile im Mediensystem spielt, dass wir sowas in Deutschland nicht sehen. Bis zum gewissen Grad hängt das meinem Verständnis nach auch mit dem engen Medienmarkt zu tun. Hat das auch mit dem engen Medienmarkt in Deutschland zu tun. Das heißt, wir haben eben auch noch eine große oder eine relativ große Zahl an nationalen Zeitungsplayern. Wir haben sehr starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Situation ist deutlich anders als in Frankreich, wo so ein Mediapaar eigentlich entstehen musste, weil sozusagen die nationale Zeitungslandschaft so anders ausgestaltet ist als in Deutschland. Aber wenn wir jetzt weitere Konsolidierungsprozesse sehen in der Medienlandschaft, und ich gehe davon aus, dass Corona da ja, das sagen ja auch eigentlich alle, ein Beschleuniger sein wird, dass wir dann auch irgendwann zu dem Moment kommen können, wo so etwas Neues entstehen könnte. Ja, also das sozusagen, ja, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, wie man immer so schön sagt in der Wissenschaft. Aber ich halte das nicht für ausgeschlossen. Dass da Raum für so sehr viele solcher nationalen Player ist, da bin ich skeptisch.
Okay. Christopher, vielen, vielen Dank für deine Ausführungen bis hierhin. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht. Ich habe sogar noch was gelernt. Ich kann allen nur empfehlen, das Paper von dir mal zu lesen zu den Digital Native News Media. Mich hätte es natürlich viel mehr gefreut, wenn auch noch Namen mal dahinter gestanden hätten. So muss man immer raten, welches Startup das wohl gewesen sein könnte. Aber insgesamt halte ich sowas eben für sehr wichtig, dass sowas für den deutschen Markt aufbereitet wird. Wir würden uns natürlich freuen, wenn du auch in Zukunft mal wieder bei uns vorbeikommst, wenn diese Corona-Phase vorbei ist. Und ich danke dir wirklich sehr für deine Ausführungen.
Herzlichen Dank für die Einladung und habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Bis bald.
Ja, dann bis bald mal wieder. Tschüss.
Tschüss.